An einem Freitagabend geht eine E-Mail von den Pastoren an die ganze Gemeinde von ca. 100 Mitgliedern raus mit der folgenden Botschaft. Liebe Gemeinde, wir haben uns nach mehreren Gesprächen und auch nach vielen Anfragen von eurer Seite aus dazu entschieden, ab sofort keine Leiter mehr in der Gemeinde zu haben. Hiermit sind also alle Leiter in unserer Gemeinde abgeschafft. Wir sehen uns wie immer diesen Sonntag um 9 Uhr in der Gemeinde. Gottes reichen Segen, eure nicht mehr Leiter. Was für eine Meldung, oder? Wie hättest du reagiert, wenn du diese E-Mail bekommen hättest? Oder was hältst du davon, wenn es in der Gemeinde keine Leiter mehr geben würde? Und ich meine nicht nur die Pastoren, die Hauptleiter, sondern alle Leiterschaften, alle Leiter von jedem Dienst in der Gemeinde. Was würdest du denken? Und so passierte es nun keine 24 Stunden später, der erste Sonntag nach dieser Verkündigung. Und es ist bereits 8.40 Uhr und eine große Traube von Menschen steht vor der Gemeinde, bis einer sagt, hey, was ist denn hier los? Warum ist die Tür immer noch zu? Irgendwie ist noch keiner vom Begrüßungsdienst da und ich habe meinen Schlüssel heute zu Hause vergessen. Dann, was sollen wir jetzt machen? Es ist echt kalt draußen. Dann kommt nun endlich einer, der den Schlüssel hat. Also um 8.50 Uhr angekommen im Gemeinderaum und dann ist das nächste Bild. Hä? Wer hat denn die Stühle vergessen aufzustellen? Hä? Wo soll ich denn wissen, dass ich heute dran bin? Ich bin nicht Teil des Aufbauteams. Und wo ist der Kaffee? Ohne Kaffee kann ich nicht arbeiten. Also krempeln sich alle die Arme hoch und stellen die Stühle selber auf. Und eine Schwester hat sogar noch Kaffee mitgebracht, damit alles überleben. Nun ist es schon 9.10 Uhr. Alle werden ein bisschen nervös, weil der Gottesdienst eigentlich schon hätte anfangen müssen. Und dann geht's weiter. Weiß jemand, wie man die Bühnenbeleuchtung anmacht? Wo ist denn der Techniker? Und wir haben heute überhaupt keine Musik oder was? Wo sind denn die Musiker und die Instrumente? Was ist hier los? Was hast du da vorne gesagt? Ich kann dich nicht hören. Wo sind denn Mikros? Weitere 20 Minuten vergehen, bis das Licht an ist, die Musiker endlich die Technik angeschlossen haben und mit dem ersten Lied anfangen wollen. Und dann kommt die nächste Frage. Welches Lied singen wir eigentlich heute? Was ist eigentlich nochmal die Predigt? Hat es jemand weiter kommuniziert? Und wie geht dieser Beamer an? Und wer hat den Technik-Laptop gesehen? Wieder vergehen 10 Minuten, bis auch diese Hürde überwunden ist. Doch dann geht es weiter. Die ersten Lieder sind gesungen, Ansagen fallen heute einfach aus, weil keiner aufsteht. Und dann weitere Stelle. Hey, wer predigt eigentlich heute? Und habt ihr schon einen der Pastoren gesehen? Ich dachte, wir haben keine Leiter mehr. Also kann ich heute mal predigen. Das kommt gar nicht in Frage. Also, wie geht's denn nun weiter? Und so geht es weiter und weiter. Eine Riesendiskussion in der Gemeinde. Die ersten verlassen die Gemeinde schon wieder. Na, alle schauen sich verwundert um. Auf der Suche nach Ausrichtung und auf der Suche nach Leitung. Doch alles, was sie vorfinden, ist nur Unordnung und Durcheinander. Die Frage ist, würde so ein Sonntag ohne Leiter aussehen? Ja, vielleicht. Vielleicht denkst du auch, ein bisschen übertrieben. Ja, vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber vielleicht wäre es nur nicht so übertrieben, wenn der eine oder andere was an diesem Sonntag machen würde? Die Leitung übernehmen, richtig? Und darum soll es heute in der Predigt gehen. Wir wollen uns heute weiter mit unserer Eckstein-Philosophie beschäftigen, mit dem nächsten Thema heute und den Titel, was ihr im Wochenblatt seht, die Eckstein-Philosophie der biblischen Leiterschaft. Darum soll es heute gehen in unserer Predigtreihe, die wir neben dem Markus-Evangelium eingeschoben haben, die Eckstein-Philosophie der biblischen Leiterschaft. Und wir wollen uns heute drei essentielle Grundfragen zum Thema Leiterschaft stellen und beantworten, damit wir eine wirklich biblisch fundierte Überzeugung haben zum Thema Leiterschaft. Und die drei Fragen seht ihr auch in eurem Wochenblatt, glaube ich. Da heißt es, warum haben wir Leiter in der Gemeinde überhaupt? Warum haben wir Leiter in der Gemeinde? Zweitens, wer sind die Leiter in der Gemeinde? Und drittens, wie sieht der Dienst der Leiter praktisch aus? Das sind die drei Grundfragen, die wir heute beantworten wollen. Und wie bei allen Fragen, wie bei allen Philosophien, wie bei allen Fragen im Leben von uns Christen, muss auch hier die klare Aussage sein, wenn du Fragen in deinem Leben hast, muss dein erster Schritt sein, in Gottes Wort zu schauen. Warum? Denn Gottes Wort ist die Antwort für alles. Nein, Gottes Wort beantwortet nicht jede einzelne Frage, aber die Prinzipien aus Gottes Wort geben wirklich Antworten auf alles in unserem Leben und auch dem Thema Leiterschaft. Das heißt in Psalm 19, 8 und 9, hört einfach kurz zu. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Es erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig. Es macht den Unverständigen weise. Die Befehle des Herrn sind richtig. Sie erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist lauter. Es erleuchtet die Augen. Gottes Wort ist die Antwort auf alles. Auch wenn es um das Thema Leiterschaft geht. Und deswegen streben wir in der Eckstein-Gemeinde nach einer biblischen Philosophie über Leiterschaft, allein aus Gottes Wort. Das Wort Philosophie, was wir nutzen, einfach nochmal erklärt, bedeutet die Liebe zur Weisheit. Zwei griechische Begriffe zusammengesetzt und für uns Christen bedeutet es die Liebe zur Weisheit aus dem Wort Gottes. In dem Streben nach seiner Wahrheit, auch in diesem wichtigen Bereich der Leiterschaft. Doch warum ist es für uns als Christen so wichtig, dieses Thema Leiterschaft uns anzuschauen und darüber eine wirklich biblisch fundierte Überzeugung zu erlangen? Denn wenn wir heute in unsere Gesellschaft und auch in viele Gemeinden heute schauen, können wir eine erschreckende Tendenz feststellen. Denn wer lässt sich heute gerne noch etwas sagen? Vielerlei hört man, jeder will eigentlich Chef sein. Und eigentlich ist man sein eigener Chef. Wir sehen eine anti-autoritäre Generation heranwachsen. Gesetze werden immer mehr übertreten. Respekt und Unterordnung sind Fremdwörter. Strukturen und Ordnung werden eingerissen. Und wenn man eigentlich man folgt eigentlich nur dann, wenn es einem zum Vorteil ist. Sobald es mich einschränken würde oder an meiner Entfaltung hindern würde, dann bin ich weg und habe auch generell was dagegen. Leitung ist überhaupt nicht mehr beliebt und Unterordnung sowieso nicht. Doch die Gemeinde Gottes sollte in diesem Bereich ganz anders aussehen. Denn es gibt eine ganz klare Ordnung. Ja, wirklich? Ja, wirklich. Es gibt eine klare Ordnung in Gottes Wort und in seiner Gemeinde. Und damit kommen wir zu unserer ersten essentiellen Grundfrage zum Thema Leiterschaft, die wir biblisch beantworten wollen. Warum haben wir eigentlich Leiter in der Gemeinde überhaupt? Warum haben wir Leiter in der Gemeinde? Und wenn wir in Gottes Wort nach Antworten zu diesem Thema suchen, wo müssen wir dann anfangen? So eine interessante Frage. Wenn wir über Leiter nachdenken, warum haben wir Leiter, wo müssen wir dann eigentlich anfangen? Bei Gott selbst. Hä? Wieso denn bei Gott? Wer ist Gott nochmal? Er ist der Schöpfer, er ist der Herr, er ist der Oberleiter über alles, der jemals existieren wird. 2. Mose 15, 18. Der Herr herrscht als König für immer und ewig. Geht es noch klarer? Psalm 9, 8 und 9. Der Herr aber thront ewiglich. Er hat seinen Thron bereitet zum Gericht. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker regieren, wie es recht ist. Und 1. Timotheus 1, 7 stimmt mit ein. Dem König der Ewigkeit aber, dem unvergänglichen, unsichtbaren, allein weisen Gott, sei Ehre und Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das ist unser Gott, der ewige König, der ewig regiert, der Oberleiter von allem. Und Gott hat sich nicht, nachdem er die Welt geschaffen hat, einfach im Himmel zurückgezogen, sondern Gott ist der aktive Leiter. Er regiert aktiv, heute noch, seine ganze Schöpfung nach seinem perfekten und souveränen Willen, damit sich seine Schöpfung seiner Leitung unterordnet, um ihm zu gehorchen und ihm alle Ehre zu geben. Das ist die Leitung Gottes für seine Schöpfung. Das ist die göttliche Ordnung der Leitung, verankert in Gott selbst, vorgelebt durch Gott selbst und auch eingesetzt in der Schöpfung von Gott selbst. Wie wir es auch in Römer 13, 1 bis 7, könnt ihr mal aufschlagen, Römer 13, 1 bis 7, eine Stelle, die so klar macht, wie Gott in seiner Schöpfung in allen Bereichen Leitung eingesetzt hat. Da ist es in Römer 13, 1 bis 7, werde nicht alle Verse lesen, aber eins und die folgenden Verse, da heißt es, jedermann ordne sich den Obrigkeiten unter, die über ihn gesetzt sind. Welchen? Nur den Guten, den Schlechten? Nein, allen. Warum? Denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Die bestehenden Obrigkeiten aber sind von Gott eingesetzt. Nochmal, welche? Alle. Wer sich also gegen die Obrigkeit auflehnt, der widersetzt sich der Ordnung Gottes. Die sich aber widersetzen, ziehen sich selbst die Verurteilung zu. Das ist die göttliche Ordnung der Leitung. Es ist das Fundament, was wir haben müssen in unserem Herzen, wenn es um Leitung geht. Und wenn es an diesem Fundament bei dir schon Brüche gibt oder du auch damit nicht übereinstimmst und Probleme damit hast, dann ist es kein Wunder, dass es beim Thema Leiterschaft in deinem Leben generell Probleme gibt. Denn bei der Unterordnung unter die Herrschaft Gottes muss es in deinem Herzen, in deinem Leben anfangen und dann auch unter alle anderen Obrigkeiten als dem Herrn, von dem Herrn eingesetzt. Denn das ist die Ordnung Gottes. Und Leiter und Leitung spielen in Gottes Plan schon immer eine Rolle, schon von Anfang an der Schöpfung, richtig? So ist der Mann der Leiter der Frau. Die Eltern sind die Leiter der Kinder. Die Familie läuft unter der Leitung des Mannes, des Vaters. Und so berief Gott auch immer wieder Leiter über Völker, Leiter und Könige über Völker, um zu leiten. Auch wieder ein paar Stellen, hört kurz zu. 5. Mose 16, 18 sagt uns, Richter und Aufseher sollst du dir einsetzen in all deinen Toren, die der Herr, dein Gott, dir nach deinen Stämmen gibt, damit sie das Volk richten mit gerechtem Gericht. Oder auch 5. Mose 29, 9. Ihr alle steht heute vor dem Herrn, eurem Gott, eure Häupter, eure Stämme, eure Ältesten und eure Aufseher, alle Männer von Israel. Immer wieder Leiter, Leitung. In 1. Chronik 23, 4 sehen wir sogar eine genaue Anzahl von Leitern. Da heißt es, und David sagte, von diesen sind 24.000 für die Aufsicht über die Arbeit am Haus des Herrn bestimmt und 6.000 sollen Aufseher und Richter sein. 6.000 Aufseher und Richter über 24.000 andere. Wir sehen es, Leiter, Leitung, immer wieder in Gottes Wort. Und jetzt könnte man denken, mit dieser geballten Ladung, Leitung hätte doch alles wunderbar gehen müssen im Alten Testament, oder? Aber welches Bild sehen wir im Alten Testament? Gott wurde immer wieder verworfen, immer wieder abgelehnt. Und dazu noch all seine Leiter, Richter und Vorsteher des Volkes, die sogar selber oft den Weg Gottes nicht verfolgt haben und abgeirrt sind. Sodass es letzten Endes zum Untergang Israels führte. Weil jeder tat, was recht war in seinen Augen. Was das Schöne, was wir im Alten Testament schon sehen, ist, dass Gott in seiner Allwissenheit und in seiner Gnade einen Plan hatte. Richtig? Ein ewiger König sollte geboren werden. Jesus Christus. Und jetzt könnte man denken, Gott wurde Mensch, der Oberleiter kam auf die Erde, er regierte als ewiger König, die Menschen ordneten sich seiner Herrschaft unter und den ewigen Segen sehen wir noch heute. Wirklich? Weit gefehlt. Denn Gott wurde wieder verworfen und letzten Endes wurde Jesus sogar gekreuzigt. Warum? Weil der Mensch sein eigener Gott sein will. Römer 1 sagt uns das so klar. Der natürliche Mensch hasst alle Unterordnung. Er will alleine an der Macht sein, ohne zu wissen, dass in Wirklichkeit er ein ewiger Sklave Satans ist durch seine Sünde und nur durch die rettende Gnade Gottes wirklich befreit sein kann. So verwarf der Mensch einmal mehr den ewigen König Gott selbst. Doch auch hier, so ein bisschen wie Thomas meinte, Gott aber. Doch auch hier hatte Gott wieder einen Plan, richtig? Durch den verworfenen Messias wurde uns Rettung zuteil, weil der verworfene Messias der Retter der Welt wurde und sein Erlösungswerk am Kreuz diese Gnade erst möglich machte. Doch, und das ist so wichtig, Jesus, nachdem er gestorben und auferstanden ist, hat sich dann nicht in den Himmel zurückgezogen und die Gemeinde sich selbst überlassen, sondern Jesus Christus sitzt jetzt im Himmel zur Rechten Gottes als Haupt seiner Gemeinde, um zu regieren. Epheser 1, 22, 23 sagt es so klar. Auch noch eine kurze Stelle, wir tauchen gleich ein, wo ihr mitblättert. Da heißt es in Epheser 1, 22, 23, und Gott hat alles den Füßen Jesu unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Kolosser 1,8 stimmt mit ein. Und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. Er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Jesus ist das Haupt des Leibes. Er ist der aktive Leiter. Er ist der aktive Herr seiner Gemeinde und er lenkt und leitet alles nach seinem Plan. Doch Gottes Plan ist auch hier nicht zu Ende. Und was haben wir so deutlich im Markus-Evangelium gesehen? In unserer Betrachtung von den letzten Monaten, als sich die Anfeindung Jesu zuspitzte, die Menschenmassen Jesus geradezu erdrückten, was tat Jesus dann? Was war der Plan Gottes schon zu den Lebzeiten Jesu mit seiner Gemeinde? Jesus blieb nicht alleine, sondern er setzte die Gemeindestruktur fest, indem er welche Position der Gemeinde zuallererst einsetzte, noch vor seiner Kreuzigung? Die Leiter, so wichtig. Die Leiter wurden berufen, die 12 Jünger, die 12 Apostel, die ersten Leiter der Gemeinde wurden schon zu Lebzeiten Jesu berufen. Immer wieder, minus Judas plus Matthias. Also warum haben wir Leiter in der Gemeinde? Jeder müsste jetzt eine Antwort haben, weil Gott als der Oberleiter eine Leitungsstruktur in der ganzen Schöpfung eingesetzt hat und weil auch Jesus als das Haupt des Leibes eine klare Leiterstruktur in der Gemeinde eingesetzt hat. Das ist der Plan Gottes mit seiner Schöpfung und mit seiner Gemeinde. Und dennoch könnte man jetzt sagen, ja, 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 das war in der Bibel so, die Bibel ist alt. Das sind alles veraltete Systeme. Wir müssen die Leiterstruktur uns von diesem engen Ding lösen. Wirklich. Und lasst uns immer wieder bei solchen Gedanken, solchen Aussagen eine Sache tun, in Gottes Wort schauen. Denn wir wollen biblischen Wahrheiten folgen und nicht menschlichen Torheiten. Also lasst uns in Gottes Wort schauen und einfach mal in die Apostelgeschichte hineingehen. Und da will ich mit euch anfangen. Und ihr könnt schon mal hinblättern, Apostelgeschichte 2. Und wir blättern uns durch die Apostelgeschichte und schauen exakt, was hat Gott wirklich zum Thema Leiterschaft in seinem Wort gesagt. Apostelgeschichte 2, 41 bis 42, da wollen wir anfangen, um zu sehen, was hat Gottes Wort wirklich zum Thema Leiterschaft zu sagen, als Vorbild für die Gemeinde Gottes heute? Da heißt es, Apostelgeschichte 2, 41, 42, diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen von Petrus, der so geisterfüllt predigte, sie ließen sich taufen und es wurden an jedem Tag etwa 3000 Seelen hinzugefügt. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Die ganze Gemeinde blieb in der Lehre der Leiter. Hier gleich von Anfang an eine klare Leiterstruktur, die lehrte. Und es waren nicht nur eine kleine Handvoll Leute, sondern es waren über 3000 Menschen, die zusammenkamen als eins, um hier von den Aposteln belehrt zu werden. Aber die Ältesten blieben hier nicht stehen. Man könnte meinen, ja, die Apostel, die waren so eng, sie blieben nur für sich als Alleinherrscher. Nein, nein, blätter weiter. Apostelgeschichte 6. Um uns so klar, einer meiner Lieblingsstellen, wenn es generell um Philosophie geht, um Gemeindestruktur geht. Apostelgeschichte 6, 1 bis 4. In jeden Tagen aber, als die Zahl der Jünger wuchs, noch weiter als 3000 und darüber hinaus, entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Hilfeleistung übersehen wurden. Da beriefen die 12 Apostel die Menge der Jünger zusammen und sprach, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen, um bei den Tischen zu dienen. Darum, ihr Brüder, seht euch nach 7 Männern aus eurer Mitte um, die ein gutes Zeugnis haben und voll Heiligen Geistes und Weisheit sind. Die wollen wir für den Dienst einsetzen. Wir aber wollen beständig im Gebet und im Dienst des Wortes bleiben. Oh, so schön, So wichtig für uns. Die 12 Apostel setzten hier also wen ein? Diakone für den Dienst der Hilfeleistung. Damit sie sich weiterhin, und das ist so wichtig, die Apostel, die Ältesten, auf die Lehre konzentrieren konnten. EH, nicht EE. Auf die Lehre des Wortes Gottes. Und das Interessante ist, die Diakone sind nicht die Hilfssklavenmechaniker der Gemeinde, sondern wie beschreibt Gottes Wort sie hier in Vers 3? Die ein gutes Zeugnis haben, voll Heiligen Geistes und Weisheit. Also, das sind Leiter. Aber mit einem anderen Schwerpunkt als die Apostel oder als die Ältesten, als Teil der Leitungsstruktur Gottes. Doch hier blieben die 12 Apostel nicht stehen. Weiterblättern, Apostelgeschichte 11. Apostelgeschichte 11, 29 bis 30. Da beschlossen die Jünger, dass jeder von ihnen gemäß seinem Vermögen den Brüdern, die in Judäa wohnten, eine Hilfeleistung senden sollte. Das taten sie auch und sandten sie an die Ältesten durch die Hand von Barnabas und Saulus. Hier sehen wir, dass Barnabas und Saulus ausgesandt wurden, um diesen Brüdern in Judäa zu helfen. Wer war Barnabas nochmal? Eine Person, die wir davor in den Versen sehen, er war der Gemeindeleiter der Gemeinde in Antiochia. Wer war Saulus? Er war Paulus, der zu sich genommen wurde von Barnabas für ein Jahr, um zum Leiter ausgerüstet zu werden. Und diese beiden nun wurden zusammen in diese Gemeinde hier ausgesandt, um als Älteste ihnen zu dienen. Warum als Älteste? Ich dachte, es geht hier nur um Hilfeleistung. Nein, ihr Schwerpunkt war die Lehre des Wortes Gottes. Ein Kennzeichen für Leiter, für Älteste. Und ihre Aufgabe war es wirklich die Verkündigung des Evangeliums. Und sie wurden zu einer Gemeinde gesandt. Und das ist ganz interessant hier. Mit Ältesten. Und da sehen wir schon, dass die Leitungsstruktur von Ältesten, Leitern sich schon überall ausbreitete. Nicht nur in Jerusalem, wo die Apostel waren, sondern überall fing die Gemeinde an, dem Wort Gottes zu folgen, indem Leiter eingesetzt wurden, Leiter zugerüstet wurden, Leiter durch das Wort Gottes gestärkt wurden. Und es geht noch weiter, Apostelgeschichte 14. Lass uns weiterblättern, wo wir es weitersehen, wie Gott in seiner Gemeinde wirkte. Apostelgeschichte 14, 23. Nachdem sie ihn aber in jeder Gemeinde Älteste bestimmt hatten, befahlen sie sie unter Gebet und Fasten dem Herrn an, an den sie gläubig geworden waren. Barnabas und Paulus als Älteste, ja, nochmal die Bestätigung, setzten andere Älteste in allen Gemeinden ein. Immer wieder. Warum? Damit eine klare Leiterstruktur in den Gemeinden besteht, als Fundament der frühen Gemeinde. Und das Gleiche ist auch so interessant. Das Gleiche passierte auch in der ersten Gemeinde in Jerusalem, weil man denkt, da waren die 12 Apostel, die brauchten keine, die waren so heilig, die blieben immer zusammen. Nein, Apostelgeschichte 15. Lass uns da weiterschauen. Einfach nur weiterblättern. Da lesen wir in Apostelgeschichte 15 von einer Streitfrage zwischen Barnabas und Paulus, wie man mit den Heiden umgehen sollte, die ebenfalls das Evangelium hörten und ihr Leben Christus übergaben. Und es ist auch so interessant zu sehen, ja, die ersten Leiter hatten schon Streit. Also, was sehen wir in Vers 4? Apostelgeschichte 15. Als sie aber nach Jerusalem kamen, wurden sie von der Gemeinde, den Aposteln und Ältesten empfangen und berichteten alles, was Gott mit ihnen gewirkt hatte. Nochmal Vers 6, da kamen die Apostel und die Ältesten zusammen, um die Sache zu untersuchen. Vorher, ist interessant, einfach so eine Nebensache. Vorher sehen wir nur die Apostel, jetzt auf einmal auch die Ältesten. Hä? Wie kam es dazu? Warum hier auch Älteste neben der Apostel? Schaut Vers 13. Nachdem sie aber zu reden aufgehört hatten, alle, die zusammen das untersucht haben, ergriff Jakobus das Wort und sagte, ihr Männer und Brüder, hört mir zu. Wer war hier auf einmal das Sprachrohr und der Leiter der Gemeinde in Jerusalem? Es war Jakobus. Und jetzt sagst du, ja, na klar, Jakobus von den Zwölfen. Nein, 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 nein. Nicht von den Zwölfen. Denn Jakobus von den 12 Aposteln starb bereits in Kapitel 12, dem Märtyrertod. Es ist Jakobus, der Halbbruder Jesu, den wir letzten Sonntag gesehen haben. Und er tritt hier auf als einer der Ältesten. So interessant, wie Gott im Leben von Jakobus gewirkt hatte, oder? Haben wir nicht letzten Sonntag gehört, zur Zeit Jesu, als er noch lebte, vor der Kreuzigung, was wurde über die Brüder gesagt von Jesus? Sie glaubten nicht an ihn. Doch nach der Kreuzigung, nach der Auferstehung, wirkte Gottes Geist in dem Herzen von Jakobus so sehr, dass er nicht nur gläubig wurde, nein, er wurde auch zu einem der Ältesten in der ersten Gemeinde hier in Jerusalem. Und es ist so wunderbar zu sehen, wie Gott wirkt, wie Gott beruft, indem er neben den Aposteln auch Älteste einsetzte, damit die Gemeinde und die Leitungsstruktur, selbst in der ersten Gemeinde hier in Jerusalem, mit diesen 12 Aposteln weiterhin wuchs und gedeihte. In Apostelgeschichte 15, 22 sandten dann die Apostel und Ältesten weitere begabte Männer mit Barnabas und Paulus aus, auf weitere Missionsreisen, wo weitere Gemeinden gegründet wurden und wo weitere Älteste eingesetzt wurden. Belehrt mit dem Wort Gottes, damit sie dem Vorbild der Lehre folgen sollten, mit einer biblischen Leitungsstruktur. Und das war das Prinzip oder der ganze Dienst des Apostel Paulus im ganzen Neuen Testament, was wir immer und immer wieder lesen vom Bruder Paulus. In Römer 12, 1. Korinther 12, Epheser 4, und auch den drei Pastoralbriefen, 1. Timotheus, 2. Timotheus und Titus. Immer wieder Leiter, Leitung, Leiter, Leitung. Und als wir Titus damals betrachtet haben, vor ewiger Zeit, vor 2 Jahren, haben wir in Titus 1, 5 gesehen, wenn keine Ältesten in einer Gemeinde vorhanden sind, dann ist die Gemeinde was? Unbiblisch und ungehorsam. Denn wo keine Älteste sind, herrscht Unordnung, sagt Titus 1, Vers 5. Gott ist aber kein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Und Frieden bedeutet Ordnung. Und wenn keine Leiter in der Gemeinde vorhanden sind, wem sollst du dich dann nach Hebräer 13, 17 unterordnen? Niemanden. Und wer wird für dich mal vor dem Thron Gottes Rechenschaft ablegen, wenn es keine Leiter in der Gemeinde gibt? Stellen, die nichtig wären, ohne Leiter in der Gemeinde. Aber Gottes Wort macht klar, es gibt eine klare Ordnung. Es gibt eine klare Leitungsstruktur in der Gemeinde. Jesus Christus als das Haupt, der Männer in die Hauptleitung der Gemeinde als Älteste beruft und dann auch in dem restlichen Leib Leiter hervorbringen wird, Männer und Frauen, die in den Diensten überall als Bereichsleiter mitdienen. Das muss uns allen klar sein. Wenn wir uns die Frage stellen oder euch jemand die Frage stellt, warum haben wir Leiter in der Gemeinde? Gottes Wort sagt es. Gott selbst als Leiter setzt es in seiner ganzen Schöpfung ein. Jesus als Haupt in seiner Gemeinde. Und deswegen, weil wir es auch in der frühen Gemeinde sehen, die Befehle aus Gottes Wort für die Gemeinde sehen, haben wir Leiter in der Gemeinde. Doch das bringt uns gleich zur nächsten Frage, zur zweiten essentiellen Grundfrage zur biblischen Leiterschaft. Wer sind die Leiter der Gemeinde? Eine so wichtige Frage, die wir als nächstes uns anschauen wollen. Wer sind die Leiter der Gemeinde? Wir haben geklärt, warum und wir brauchen Leiter. Also, wer sind die Leiter? Wichtig ist hier vorab zu sagen, und ich sage das bewusst, weil man beim Thema Leiterschaft immer die einen sieht, die sich dann zurücklehnen, tiefer sinken und sagen, ich bin kein Leiter, es hat nichts mit mir zu tun. Alle Christen, und das ist ganz wichtig, alle Christen sind berufen zu leiten. Und jetzt sagen die meisten, ja, indem sie zuallererst ihr eigenes Leben leiten. Richtig? Wir sind berufen worden, unser Leben zu leiten, indem wir alles in Ordnung bringen, wie Gottes Wort uns befiehlt. Aber dann als zweites haben wir auch den Auftrag bekommen, Jünger zu machen. Und Jünger machen bedeutet zu leiten, anzuleiten, hinzuleiten zu Christus. Und außerdem, meine lieben Männer, ihr sollt als Haupt eurer Familie die Frauen anleiten. Ihr sollt die Hauptleiter der Familie sein. Und als Elternpaar ist man auch Leiter. Wir alle haben also in unserem Leben Bereiche, wo wir leiten sollen und auch leiten müssen. Und leiten und Jünger machen bedeutet eben auch, dass wir alle berufen sind zu lehren. So wichtig. Zuallererst wieder unser eigenes Herz, was wir konstant belehren und belehren lassen durch Gottes Wort. Aber dennoch sind wir alle, jeder Christ, ist berufen, das Wort Gottes auch in alle Welt hinauszutragen, also zu lehren, also zu predigen. Das ist unser Auftrag, die Berufung Gottes für jeden wahren Christen, ein Leben der Leitung und ein Leben des Lehrens. Und dennoch gibt es Christen, die in Bonn besonderer Weise begabt sind zu leiten. Und ich meine hier in erster Linie einmal alle Leiteraufgaben in der Gemeinde, die Leitung der Technik, die Leitung im Aufbaudienst, die Leitung in der Reinigungsdienst, beim Grüßungsdienst, im Küchendienst, in der Kinderstunde, in der Musikanbetung, beim Hauskreis und. Überall braucht es Leiter. Überall werden Leiteraufgaben ausgefüllt von solchen, die berufen sind, zu leiten. Sowohl Männer als auch Frauen. Alle Bereiche in der Gemeinde. Und ich will diesen Punkt wirklich absolut klarstellen, weil man beim Thema Leiterschaft immer nur an die Pastoren denkt. Und ja, wir werden auch mehr auf die Pastoren uns fokussieren. Aber die Gemeinde Gottes, der Leib Gottes, ist so vielseitig. 1. Korinther 12 und Römer 12 machen es so klar, dass jeder hat seinen Platz am Leib und jeder ist wichtig. Du bist wichtig. Und wenn Gott dich begabt hat, mitzuleiten, anzuleiten, dann gib dich hin. Bring dich ein. Diene mit deiner Gabe. Und dennoch wissen wir, hat Gott einige Männer berufen, die Gott in besonderer Weise berufen hat, die Hauptleiter und Ältesten der Gemeinde zu sein, die vor dem Herrn für die Gemeinde verantwortlich sind. Doch wer sind jetzt diese Leiter? Warum haben wir geklärt, noch einmal jetzt, wer sind sie? Wie kann ich erkennen, ob ich vielleicht ein solcher Leiter sein werde oder bin? Und das ist eine so gute Frage und wir wollen uns 6 Merkmale hier anschauen. 6 Merkmale, wer diese Leiter sind. Erstens, Älteste werden von Gott berufen. So wichtig. Ein Sprichwort sagt, Leiter werden nicht gemacht, sondern geboren. Und genauso ist es. Gott ist es, der begabt, beruft und dann auch in den Dienst einsetzt. So wie Gott dich persönlich geschaffen hat. Und natürlich gibt es einmal eine Zurüstungszeit, die auch offenbaren wird, ob deine Berufung wirklich die richtige ist. Also prüfe dich selbst und frage dich, hat Gott mich berufen zum Leiterdienst? Wie hat Gott mich geschaffen? Welche Stärken, Gaben und Talente habe ich? Welche Schwächen habe ich, wenn überhaupt? Oder wo bringe ich mich natürlich in der Gemeinde ein und habe Freude dabei? Für welchen Dienst habe ich Leidenschaft, Hingabe und vielleicht auch im Leiten? Welche Motivation treibt mich an, wenn ich über den Leiterdienst, über das Ältestenamt nachdenke? Worum geht es mir? Denn Gott prüft unsere Herzen und er weiß genau, was bei uns los ist. Denn Gottes Wort macht klar, wenn es um den Ältestendienst geht, 1. Timotheus 3, 1 sagt uns, eine Stelle, die wir uns gleich noch angucken werden, da heißt in 1. Timotheus 3, 1, dass wenn du nach dem Ältestendienst strebst, soll es eine Lust für dich sein, ein Verlangen, als ein dauerhaftes, reifes und bewusstes Streben. Die Frage ist, ist es bei dir so? Ist das dein Verlangen? Und ich kann nur sagen, wenn nicht oder weiß ich nicht, sei vorsichtig. Denn wir leben in einer Zeit, wo viel zu viele junge Männer oft viel zu früh in diesen Dienst einsteigen wollen und sich dann so verbrennen, dass sie mit ihrem Dienst-Burnout zurückbleiben, weil sie die Kosten nicht überschlagen haben, weil sie noch nicht bereit oder zugerüstet waren oder weil sie einfach die Berufung ihres Lebens falsch verstanden haben. Also prüfe dich selbst, ob Gott dich wirklich berufen hat und hole und höre auf gute Ratgeber. Wie auch Martin Lloyd-Jones einmal so deutlich sagte, ich glaube, es war Mr. Spurgeon, der einst zu jungen Männern sagte, wenn du irgendetwas anderes tun kannst, wenn du irgendwie dem Dienst fernbleiben kannst, dann bleibe dem Dienst fern. Ich würde ohne zu zögern bestätigen, sagte Martin Lloyd-Jones. Ich würde zudem sagen, nur der Mann ist wahrhaftig zum Dienst berufen, der nichts anderes tun kann, als zu predigen. Die Berufung zum Predigen ist ihm so auferlegt, mit solch einem Druck, dass er nur sagen kann, ich kann nichts anderes tun. Ich will predigen. Das ist die Berufung zum Leiter. Und das ist eine Berufung Gottes. Zweitens, Älteste werden auch von anderen Leitern bestätigt. Ein so wichtiger Punkt. Man macht sich nicht selber zum Leiter, sondern so wie man von Gott begabt und berufen wird, wird Gott auch zu seiner Zeit die Bestätigung durch andere Leiter schenken, die Gott treu nachfolgen. Genauso sehen wir das im ganzen Neuen Testament bei dem Thema Leiterschaft und Ältestenschaft. Älteste setzen Älteste ein, indem sie die gottgegebene Begabung in aller Treue ausgelebt sehen und dann öffentlich bestätigen. Das ist der Grundsatz aus Gottes Wort. Drittens, Älteste müssen einen untadeligen Charakter haben. Die Listen in 1. Timotheus 3 und Titus 1 machen das so deutlich. Lass uns nur 1. Timotheus 3, 1 durchlesen, damit wir diese Charakter einfach mal zusammen vor Augen haben, die Charakterzüge von einem Leiter und Ältesten. Da heißt in 1. Timotheus 3, 1 und den folgenden Versen: Glaubwürdig ist das Wort. Wer nach einem Aufseherdienst trachtet, der begehrt eine vortreffliche Tätigkeit. Nun muss aber ein Aufseher untadlich sein. Und das bedeutet, Doppelpunkt, Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, anständig, gastfreundlich, fähig zu lehren, nicht der Trunkenheit ergeben, nicht gewalttätig, nicht nach schändlichen Gewinn strebend, sondern gütig, nicht streitsüchtig, nicht geldgierig, einer, der seinem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder in Unterordnung hält mit aller Ehrbarkeit. Wenn aber jemand sein eigenes Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Kein Neubekehrter, damit er nicht aufgeblasen wird und in das Gericht des Teufels fällt. Er muss aber auch ein gutes Zeugnis haben von denen außerhalb der Gemeinde, damit er nicht in üble Nachrede und in Fallstricke des Teufels gerät. Das ist das Anforderungsprofil für einen Ältesten. Und er muss untadlich sein, ohne Makel. Jetzt könnte man sagen, wer ist schon ohne Makel? Alle außer? Nein. Wir wissen, kein Ältester ist sündfrei oder perfekt. Dennoch muss ein Ältester sein Leben lang in allen Bereichen nach dieser Untadlichkeit streben, als Vorbild der ganzen Herde. Der Charakter eines Ältesten steht absolut im Zentrum neben den Hauptmerkmalen seiner Berufung. Begabt durch Gott und bestätigt durch andere geistliche Leiter. Doch weil auch Diakone, das ist interessant, wenn man immer sagt, ach ja, die Diakone, die Hilfsleute. Weil aber auch Gottes Wort über Diakone sagt, dass sie untadlich sein müssen, in 1. Timotheus 3 danach, ist ein weiteres Merkmal für Älteste gerade entscheidend. Das ist viertens, Älteste müssen fähig sein zu lehren. Älteste müssen fähig sein zu lehren. 1. Timotheus 3 und Titus 1 sagen so deutlich, Älteste müssen lehren. Fähig sein zu lehren, fähig sein zu predigen, fähig sein, Gottes Wort zu verkündigen. Und das muss doch auch einer der Hauptdienste sein, was wir auch in Apostelgeschichte 6 gesehen haben. Das Studium und die Verkündigung des Wortes Gottes darf nicht vernachlässigt werden, sondern muss der Hauptfokus von einem Ältesten sein. Denn das ist die Hauptnahrung der ganzen Gemeinde. Das ist das lebendige Wort, was fähig ist. Hebräer 4. Das muss im Zentrum stehen. Die Lehre des Wortes Gottes. Fünftens, ein so wichtiger Punkt. Älteste müssen Männer sein. Gottes Wort macht klar, das Ältestenamt ist nur für Männer bestimmt. 1. Korinther 14, 34 und 1. Timotheus 2, 12. Das ganze Neue Testament bestätigt, nur Männer wurden als Älteste eingesetzt, keine Frauen. Das soll aber nicht heißen, dass Frauen erstens unqualifiziert für den Dienst in der Gemeinde sind oder zweitens überhaupt nicht in der Gemeinde leiten oder lehren sollten. Nein, Gott begab Frauen in gleicher Weise durch den gleichen Geist, Galater 3, 3. Und dennoch hat Gott es in seinem Wort festgelegt, Gott in seinem Wort, dass Frauen andere Dienste ausführen sollen und nicht das Ältesteamt. Gleich berufen, gleich zugerüstet, doch festgelegt mit einem anderen Dienst. Frauen haben Leiter- und Lehrfunktionen in der Gemeinde, wie zum Beispiel für Frauen in Frauenstunden oder auch in der Kinderstunde. Doch selbst in diesen Bereichen sind sie unter der Leiterschaft der Ältesten als die Hauptleiter der Gemeinde. Älteste sollen allein Männer sein. Sechster Punkt. Älteste müssen Teamspieler sein. Ein so wichtiger Punkt, der vielleicht hier so ein bisschen runterfällt. Man sagt, okay, jetzt sind wir die Liste voll. Fünf. Nein. Älteste müssen Teamspieler sein. Das ist ein Hauptmerkmal für ihre Berufung. Warum? Das ganze Neue Testament, wenn es den Begriff Älteste aufführt, ist immer im Plural. Immer Plural. Die Ältestenschaft in der Gemeinde soll da immer von einer Mehrzahl von Ältesten sein. Nicht der Alleinherrscher. Auch nicht ein Ältester, der qualifiziert ist und zwei Strohmänner, die dabei laufen. Sondern mehrere qualifizierte, berufene, begabte Männerälteste. Das ist der Plan Gottes. Jetzt kann man sich die Frage stellen, warum Plural? Und es gibt so viele Gründe, ich habe nur ein paar aufgeführt. Damit nicht eine Person alleine die Autorität hat und diese dann missbraucht, 3. Johannes 9 bis 10. Sondern damit mehrere zusammen die Aufgabe tragen in Rechenschaft zueinander. Damit Älteste sich gegenseitig mit ihren unterschiedlichen Begabungen helfen und ausgleichen. Damit die Gemeinde mehrere Hirten hat, weil ein Ältester die Nöte der Herde niemals alleine stellen kann. Und damit die Gemeinde, auch ein ganz wichtiger Punkt, die Qualitäten von mehreren Leitern genießen kann. Und nicht nur von einem, was ja langweilig wäre. Jesus setzte 12 Apostel ein. Nicht ein, nicht nur Petrus, das wäre grauenvoll, sondern auch Andreas und die anderen. 12 Apostel und Leiter. Die Apostel setzten Pluralälteste ein. Und so sollen wir auch nur Teamspielerälteste einsetzen. An diesen Merkmalen erkennt man, wer die Leiter der Gemeinde sein sollen. Solche, die Gott in den Dienst berufen hat, solche, die andere Ältesten, von anderen Ältesten bestätigt wurden, solche, die in allen Bereichen ihres Lebens konstant bestrebt sind, untadelig zu sein, solche, die fähig sind zu lehren, die Männer sind und die Teamspieler sind. Das sind die wahren Leiter der Gemeinde. Und das ist ein schönes Werk, wie Paulus es in 1. Timotheus 3 sagt. Das ist ein schönes Werk. Und dennoch ist es ein sehr intensives Werk, was wir uns noch beim letzten Punkt ganz schnell anschauen wollen, als Abschluss unserer Ecksteinphilosophie zur biblischen Leiterschaft. Die dritte essentielle Frage: Wie sieht der Dienst der Leiter praktisch aus? Wie sieht der Dienst aus? Und es gibt viele Wege, diesen dritten Punkt aufzuschreiben oder zu predigen. Und wir haben auch eigentlich über das Wie schon so viel gehört, oder? Ich meine, Titus 1, 1. Timotheus 3 und die Sachen, die Merkmale reichen schon aus, um zu beschreiben, wie der Dienst aussieht. Ich meine, die Charaktermerkmale auszuleben von 1. Timotheus 3 und Titus 1 sind so klar, wie es aussehen soll. Und dennoch möchte ich euch drei zentrale Merkmale eines Ältesten geben, die so klar beschreiben, wie der Dienst aussehen muss. Und ich habe so drüber nachgedacht, wenn man diese Begrifflichkeiten hört, Leiter, Älteste, Pastoren, und dann vielleicht zu meinen, hört sich schon verlockend an. Ich meine, der zu sein, der das Sagen hat, der die Entscheidung trifft, der bestimmte Vorzüge hat, der hoch angesehen wird, das ist doch ein Ältester, oder? Ich meine, das ist der Mann. Und wenn wir in Gottes Wort schauen, ist es auch sehr interessant, weil wir finden eine Bestätigung dieser Sachen. Denn was sehen wir bei den Pharisäern? Sie trachteten nur nach drei Dingen: Macht, Stellung und Ansehen. Das sehen wir immer wieder bei den Pharisäern. Und selbst die Jünger wurden dabei erwischt, wie sie ähnlich versucht wurden zu denken. Zweimal ermahnte sie Jesus, wie sie darüber debattierten, wer nicht der Größte unter ihnen sei. Und das ist vielleicht auch einer der größten Gefahren, wenn man über das Ältestenamt generell nachdenkt. Macht, Stellung, Ansehen. Und das ist bestimmt auch einer der größten Gefahren und Versuchungen von Männern, die schon Älteste sind. Wie es Johannes in 1. Johannes 2, 16 ausdrückt, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens. Doch wie sagt es uns Johannes hier? Diese Dinge sind nicht aus Gott, nicht vom Vater. Und so sollten sie auch nicht unsere Ältesten charakterisieren. Denn warum haben wir, und das ist so wichtig, warum haben wir nochmal Leiter in der Gemeinde? Weil Jesus als Haupt der Gemeinde die Leiterstruktur eingesetzt hat. Damit sollen die Leiter einer Gemeinde welchem Vorbild folgen? Von dem, der das Leiterdasein definiert, eingesetzt und vorgelebt hat. Jesus Christus. Und was sind die vielleicht drei wichtigsten Merkmale, die uns Jesus vorgelebt hat als Vorbild für unser Amt des Leiters? Der erste Punkt hier ist, Älteste müssen Diener sein. Älteste müssen Diener sein. Jesus selbst machte es so deutlich, als er auf das Trachten der Jünger antwortete, in Matthäus 20, 26 bis 28, hört einfach kurz zu bei diesen Stellen, da sagt Jesus zu den Jüngern, unter euch aber soll es nicht so sein, dieses Trachten nach Ansehen und Macht und Stellung, sondern wer unter euch groß werden will, der sei was? Euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht, gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Das ist Jesus, das Vorbild unseres Herrn. Matthäus 23, 10 bis 12, bei den Wehrufen über die Pharisäer, die wir vorher gesehen haben und ihr Trachten, sagt er, auch sollt ihr euch nicht Meister nennen lassen, denn einer ist euer Meister, der Christus. Der Größte aber unter euch sei euer Diener. Wer sich aber selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Und dann noch Johannes 13, 14 und 15. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr einander die Füße waschen, denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich es euch gehandelt habe. Leiter und Älteste müssen Diener sein, so wie Jesus es selbst war. Denn das ist auch die wahrhaftige Bedeutung von leiten. Es bedeutet dienen. Ganz im Kontrast zu den falschen Hirten aus Hesekiel 34. Und es ist so wichtig aus diesen Stellen. Und ich habe es ganz oft in frühen Jahren falsch gesehen. Oh, es ist falsch, Leiter zu sein. Es ist falsch, der Erste zu sein. Das sagen die Stellen hier. Nein. Jesus sagt nicht, es ist falsch, der Leiter sein zu wollen. Es ist falsch, der Erste sein zu wollen. Sondern Gottes Wort sagt zu dir, du musst dir bewusst werden, wenn du der Leiter aller bist und sein willst, dann wird das und kann das nur eine Sache bedeuten. Du bist der Diener aller. Und das bedeutet es, ein Leben des Gebens. Dazu muss ein Ältester bereit sein, ein Leben lang zu geben und zu dienen. Wie auch Wayne Mack, ein Bibellehrer, den einige von uns kennen, so deutlich sagt, nach Gottes Wort muss ein Leiter zuallererst ein Diener sein. Seine Sorge gilt nicht ihm selbst. Sein Anliegen ist es nicht, Befehle zu erteilen, andere rumzukommandieren, damit es nur nach seiner Pfeife läuft. Nein, seine Sorge und sein Anliegen ist es, die Nöte der anderen zu erfüllen. Das ist ein Leiter, ein Diener nach dem Vorbild Jesu. Und weil das Ältestenamt ein Leben des Gebens und des Dienstes ist, muss jeder Leiter zu jeder Zeit selber zuerst bei der Quelle, beim Wort Gottes bleiben und von dieser Quelle genährt werden, damit er der Gemeinde auch wirklich etwas Festes geben kann und nicht irgendwann so ausgebrannt ist, dass er nichts mehr zu geben hat, was oft ein Grund ist für diesen Dienst-Burnout. Nur dann kann ein Ältester ein wahrer Diener sein. Zweiter Punkt, den wir auch schon mehrfach gehört haben, als Begrifflichkeit, Älteste müssen Vorbilder sein. Älteste müssen Vorbilder sein. Und jetzt die Frage, wie werde ich eigentlich zu einem Vorbild? Und dann würde man ganz natürlich sagen, na, indem du dienst und gibst, oder? Wir sehen aber heute viele Leute, die geben und dienen. Sind sie deswegen gleich Vorbilder? Nein, nicht zwingend, oder? Denn es kommt darauf an, welches Vorbild hat dich eigentlich geprägt? Welches Nachbild bist du geworden? Das ist so wichtig, dieses Wortspiel auch zu verstehen. Vorbild, Nachbild, Vorbild. Das Vorbild, was dich prägt, zu dem Nachbild bist du geworden und damit bist du zu diesem Vorbild für andere geworden. Führst du selber eine tiefe, enge und feste Beziehung mit Jesus Christus, sodass du dich von ihm und seinem Wort und dem Heiligen Geist täglich prägen lässt, damit das sichtbar wird, geprägt von dem Vorbild Jesus. 1. Timotheus 4,17 macht es so deutlich, wenn Paulus zu Timotheus sagt, habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre, bleibe beständig dabei. Du zuerst, indem du dich übst, laut Apostelgeschichte 24,16, alle Zeit ein unverletztes Gewissen zu haben gegenüber Gott und den Menschen. Das geht nur, wenn du selber Gottes Wort täglich gehorsam bist, indem du dem einem Vorbild konstant folgst, indem du konstant bestrebt bist, die Merkmale aus 1. Timotheus 3 und Titus 1 in deinem Leben auszuleben, wie Paulus Timotheus, wie ich schon gesagt habe, immer wieder ermahnt hat, auch in 1. Timotheus 4,12, da sagt er, sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Geist, im Glauben, in der Keuschheit. Und er sagt das auch seinen anderen Jünger, Titus, in Titus 2,7. In allem mache dich selbst zu einem Vorbild guter Werke, in der Lehre erweise Unverfälschtheit, würdigen Ernst und Unverderbtheit. Habe Acht zuerst auf dich selbst, auf dein Herz, auf dein Leben, auf deinen Wandel. Denn nur dann kannst du wahrhaftig ein Diener sein wie Christus. Nur dann kannst du wahrhaftig ein Geber sein wie Christus. Und nur dann kannst du wahrhaftig ein Vorbild sein, wie Christus es ist. Wie es auch Paulus in 1. Korinther 11,1 sagt, seid meine Nachahmer, wie ich auch ein Nachahmer Christi bin. Paulus wollte nur Christus nachstreben, damit er zu einem Vorbild wird, seinem Vorbild nach. Denn eines Tages, so wichtig, werden wir alle und gerade du als Leiter dem einem Vorbild, Jesus Christus, Rechenschaft ablegen müssen. Und du willst nicht hören, du Heuchler, Lügner oder du Faulpelz, sondern du willst hören, recht so, du guter Knecht. Das sind die wahren Vorbilder der Gemeinde, die wir haben müssen. Dritter Punkt, letzter Punkt. Älteste müssen Leiter sein. Ja, wahres Leiten bedeutet dienen, geben und ein Vorbild sein. Und doch bedeutet Leiten auch zu leiten, zu lehren, die Verantwortung zu übernehmen, indem Älteste die richtige Richtung aufzeigen, vorausgehen, vorangehen, indem sie sich für die Erde einsetzen, ihnen die Füße waschen und ihr ganzes Leben und ihren ganzen Dienst der einen Gemeinde hingeben. Das sind wahre Leiter, die auch wirklich leiten, wie es 1. Timotheus 5,17 beschreibt. Die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelter Ehre gewürdigt werden, besonders die im Wort und in Lehre arbeiten. Nicht nur vorstehen, sondern gut vorstehen. Wer definiert gut? Gottes Wort, seine Maßstäbe. Und sie stehen in allem vor. Sie stehen vor, versteht ihr? Besonders im Wort und in der Lehre. Und der wahre Leiter, das ist auch so interessant, erkennt man auch daran, wenn andere ihnen folgen. Und jetzt kann man wieder sagen, also viele Gemeinden haben Leiter und es hat auch den Anschein, dass viele ihnen folgen. Doch wenn man oft genauer mal bei gewissen Gemeinden hinschaut, herrscht in vielen Gemeinden einfach Unruhe, Unzufriedenheit und Unordnung. Warum? Weil die Leiter keine wirklichen Leiter sind oder sein sollten und dadurch auch nicht wirklich leiten. Denn es wird weder gut vorgestanden, noch wird gut gelehrt, noch wird sich hingegeben und auch nicht gedient und dadurch entsteht auch kein Wachstum. Und das ist Unordnung und Unzufriedenheit. Hebräer 13,7 sagt, gedenkt eure Führer, die das Wort Gottes zu euch geredet haben. Und jetzt kommt's. Schaut den Ausgang ihres Wandels an und ahmt ihren Glauben nach. Ahmt ihren Glauben nach. Und das ist, was wir hier begreifen müssen. Wahre Leiter, biblische, geistliche Leiter, will man und soll man nachahmen, indem man Nachbilder dieses Vorbilds wird. Dem Vorbild des einen wahren Leiters, Jesus Christus. Dem Vorbild des wahren Leitens, des wahren Dienens und des wahren Gebens. Und auch des wahren Leitens. Das sind Leiter, die man nachahmen möchte. Indem man mitdient, mitgibt, mitbetet, mitwächst und überall mitmacht, weil es eine Freude ist, nachzufolgen. John MacArthur bringt es auch noch auf den Punkt, wenn er sagt, um es einfach auszudrücken, Leitung ist Wirkung und Prägung. Der vorbildliche Leiter ist jemand, dessen Leben und Charakter andere motiviert nachzufolgen. Die beste Leiterschaft bezieht ihre Autorität in erster Linie aus der Kraft eines rechtschaffenen Vorbildes und nicht bloß von dem Ansehen, der Persönlichkeit oder der Position. Im Kontrast sehen wir, dass weltliche Leiterschaft allein geprägt ist von der Manipulation von Menschen durch Drohung und Belohnung. Doch das ist keine wahre Leiterschaft, es ist Ausbeutung. Wahre Leiterschaft trachtet danach, Menschen im Inneren zu motivieren durch das Aufruf zum Herzen und nicht durch externen Druck und Zwang. Und solchen Leitern, die wahrhaftig leiten, nach dem Vorbild Jesu Christi, will man auch folgen. Man will sie bekräftigen in ihrem Dienst, man will sie ehren in ihrem Dienst, man will sich ihnen unterordnen und man will auch besonders für sie beten. Denn solche Leiter, solche wahren Leiter der Gemeinde, werden konstant unter Beschuss sein. Durch die eigene Sünde und die Sünde, die von außen immer wieder auflauert, einen verführen will und einen zu Fall bringen will. Durch Satan, der es nichts mehr liebt, als Leiter der Gemeinde zu Fall zu bringen. Deswegen braucht jede Leiterschaft eine ganze Gemeinde hinter sich, die zusammen mit ihnen als Eins und Einheit steht, als ein Leib, zusammen, um Gott die Ehre zu geben. Also, abschließend, wie würde, nochmal um zurückzugehen, eine Gemeinde ohne jegliche Leiter aussehen? Und auch ohne Älteste. Wie würde das sonntags ablaufen? Ja, vielleicht übertrieben, aber doch ähnlich. Und auch über Zeit, wie würde das wirken? Wir wollen uns das nicht vorstellen und wir wollen es hier nicht erleben. Und deswegen haben wir in der Eckstein-Gemeinde eine ganz klare Philosophie der biblischen Leiterschaft, eine biblische Philosophie der biblischen Leiterschaft. Darum haben wir Leiter in der Gemeinde, weil es Gottes Plan und Gottes Ordnung für seine Gemeinde ist. Und nach diesem Plan, nach dieser Ordnung Gottes wollen wir streben und wollen ihr treu nachfolgen, indem wir wahre Leiter in der Gemeinde sein wollen, indem wir uns Gott, sein Wort und seiner Gemeinde ganz hingeben und indem wir weiterhin auch wahre Leiter zurüsten und dann auch zur rechten Zeit bestätigen und einsetzen wollen. Nochmal, zu dem Segen für uns alle und zur Ehre unseres Herrn. Amen. Lass mich noch kurz beten. Treuer Gott und Vater, wir wollen dir danken für dein Wort, was so klar zu uns spricht, auch wenn wir über die Eckstein-Philosophie nachdenken, eine weitere Gemeindestruktur weiter definieren wollen, die allein aus deinem Wort kommt. Und Herr, wir wollen niederfallen vor dir, weil du der Leiter allem bist. Nichts, was wir sagen, nichts, wonach wir uns ausrichten, kommt aus uns, von unserer Weisheit, sondern alles kommt von dir, weil du bist der Leiter dieser Erde, du bist der Schöpfer dieser Erde, du hast eine Struktur, alles schon klar definiert. Und es ist unsere Aufgabe, danach treu zu folgen, so wie es dein Wort sagt, denn dein Wort ist perfekt und fehlerlos. Und danach wollen wir uns ausrichten, nicht indem wir alles auseinanderpflücken, sondern so in dein Wort schauen, wie es gesagt hat, wie wir Gemeinde und Leiterschaft auch ausleben und strukturieren sollen. Und Herr, wir sehen in der Gemeinde Gottes heute eine Riesennot, gerade in diesem Bereich. Und wir wissen, dass dieser Bereich einer der wichtigsten Punkte ist, denn die Leitung gibt die Richtung vor. Und wir bitten dich, Herr, dass du in deiner Gemeinde weiterhin Leiter berufst und weiter Leiter zurüstest, weiter Männer zurüstest für diesen Dienst der Gemeinde, aber auch in jedem anderen Dienst, dass du Menschen begabst und ihnen es aufs Herz schenkst, sich auch mit einzubringen, mit anzuleiten. Denn wir brauchen die Vielzahl der Leute in der Gemeinde. Und Herr, wir bitten dich, wirke in den Herzen. Wirke, dass wir wirklich deinem Wort treu nachfolgen. Dass wir uns nicht in irgendwelche Wortgefechte verlieren, sondern immer wieder zurückgehen. Was sagt dein Wort? Und danach treu folgen. Dass auch die Ältesten, dass wir danach streben, deine Merkmale aus deinem Wort auszuleben. Dass wir als Gemeinde zusammenstehen, als Einheit, füreinander beten, füreinander da sind, in Liebe, in Demut. Damit wir wahrhaftig alle zusammen dienen. Wahrhaftig uns ganz hingeben und dir dem Vorbild, dem perfekten Vorbild folgen, damit wir dir alle Ehre geben und damit wir leuchten vor dieser Welt, weil auch diese Welt, in der wir heute leben, nichts mehr braucht als Leitung. Leitung von dir im eigenen Leben und in der ganzen Gemeinde. Zu deiner Ehre. Amen.